NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
30. April 1632. Der Todestag des Feldherrn Johann Graf von Tilly.
Gruß dir, mächtige Jungfrau, edler Gast unseres Oetting, die du stehst auf der alten Schlange schlüpfrig im Nacken. Dir zu lieb verkrieg ich, und dir zu Liebe entflammt heiliges Feuer mein Herz.
Der Feldherr betet. Das tut er täglich. Johann Zerklas von Tilly. Schrecken der Protestanten, die er im Dreißigjährigen Krieg kalt und effektiv vor sich herjagt. Tilly, Schwert des katholischen Gottes. Ein hagerer, humorloser Asket mit starrer Halskrause, mittelgroß, schwarze Haare, buschige Augenbrauen, Knebelbart. Im Frühling 1631 wird es allerdings brenzlig für den ewigen Gewinner. Der Schwedenkönig Gustav Adolf ist mit seinen Truppen an der deutschen Ostseeküste gelandet und rückt heran. Tilly hat vorgesorgt, auch bei der Mutter Maria. Der Feldherr, durch und durch vom jesuitischen Marienkult geprägt, hat im Vorjahr ein Vermögen gespendet. Bis in alle Ewigkeit soll im bayerischen Altötting täglich eine Messe für ihn gelesen werden. Man weiß ja nie, wie die nächste Schlacht ausgeht.
Möchte doch, unverändert, der Bund, den wir schlossen, o Jungfrau, fortbestehen.
Tilly hieß eigentlich Tilly. Er stammte aus der Nähe von Brüssel, damals spanisch, und wuchs auf mit Hauen und Stechen, denn schon bald brach der niederländische Unabhängigkeitskrieg gegen Spanien aus.
Im Jahr 1568, da war er gerade mal 9 Jahre alt,
sagt Bernd Rill aus München, der eine Biografie über den Feldherrn geschrieben hat, mit dem Titel Tilly, Feldherr für Kaiser und Reich. Der 9-jährige Tilly kam zu den Jesuiten, erst in seiner Heimat, dann in Köln. Dort wurde er zur Askese erzogen und der unbedingten Hingabe an den Katholizismus. Als nachgeborener Sohn hatte Tilly viel Stolz und wenig Geld.
Ja, er war relativ knapp bei Kasse.
Also ging er zum Militär, zu den Spaniern. Dort prägte sich sein Kriegsstil. Doch als Ausländer konnte er bei den Spaniern keine Karriere machen und wechselte mehrfach. Tilly kämpfte für den Kaiser gegen die Türken und siegte.
Damit war Tilly also wieder arbeitslos. Er bekam dann aber das Kommando über diese Truppen der Liga, die sich da 1609 gebildet hat.
Die katholische Liga, ein Zusammenschluss katholischer deutscher Fürsten unter Führung Bayerns. Sein Leben lang blieb Tilly dem Bayernherzog verpflichtet.
Tilly, muss man sagen, es klingt erbaulich, aber es war so, der hat den Dienst, den hingebungsvollen, harten Soldatendienst für seine katholische Sache absolut in den Vordergrund gestellt.
Reich wurde er damit nicht. Im Gegensatz zu den Kriegsunternehmern seiner Zeit, allen voran seinem katholischen Kollegen Wallenstein.
Er hat sich auf keine schmierigen Geschäfte eingelassen. Ich würde also sagen, insgesamt hart, aber gerecht, hat er durchaus die Sympathie der hartgesottenen Landsknechte gewonnen, die ihn dann am Ende sogar den Vater Hans genannt haben.
Muskete! Anlegen! Schieß!
Der unbestechliche, harte Vater Hans. Er führte seine Truppen von Sieg zu Sieg. Zuerst bekämpfte er die Protestanten in Böhmen, dann besiegte er den evangelischen Dänenkönig in Niedersachsen. Seine Truppen stürmten in die Schlacht unter Fahnen mit der heiligen Jungfrau Maria und schrien:
Santa Maria, Jesus Maria!
Katholischer Sieg auf ganzer Front. So einfach stellte sich die Lage allerdings nicht dar.
Es ist auch hübsch kompliziert, ja?
Denn Tilly hatte eigene Vorstellungen, wohin der Krieg führen sollte. Er dachte spanisch und wollte nach dem Sieg in Deutschland die protestantischen, abtrünnigen Niederländer bekämpfen.
Dieses Prinzip, man muss auch die Niederländer angreifen, war aber sowohl vom Kaiser als auch besonders von dem bayerischen Herzog und Kurfürsten Maximilian aus geradezu ein No-No, weil sie damit beide in die große spanische Politik hineingezogen worden wären und das wollten sie tunlichst vermeiden.
Weil sie dann mit Frankreich in Konflikt geraten wären. Tillys katholischer Kollege Wallenstein, der Kriegsunternehmer des Kaisers, hatte ganz andere Visionen.
Er hat zum Beispiel gesagt, sobald ich dem Kaiser mit meiner Truppe die klare Herrschaft in Deutschland verschafft habe, sagte Wallenstein, werden wir das Grundproblem der Christenheit lösen und werden die Osmanen aus Europa vertreiben.
Es sollte anders kommen im weiteren 30-jährigen Krieg. Nicht Deutsche marschierten ins Ausland, sondern Ausländer nach Deutschland. Auslöser dafür war, dass die siegreichen Katholiken den Bogen überspannten. Wallenstein erhielt Mecklenburg als Lehen und den besiegten evangelischen Fürsten ging es an den Besitz. Sie hatten vor dem Krieg Eigentum der katholischen Kirche enteignet, Klöster, Güter, ganze Erzbistümer. Der Kaiser wollte das rückgängig machen durch sein Restitutionsedikt. Er forderte 500 Klöster zurück und 7 Erzbistümer, unter anderem Bremen und Magdeburg. Tilly sollte das gewaltsam durchsetzen.
Da haben sie sich ein paar Sachen geleistet, die dann plötzlich halt diesen Umschwung herbeigeführt haben,
sagt Markus Junkelmann, Historiker und Autor des Buches Tilly, der katholische Feldherr. Die Katholiken im Siegesrausch riefen den protestantischen Schwedenkönig auf den Plan, Gustav Adolf.
Der Löwe aus Mitternacht.
So nannte er sich selbstbewusst. Der Schwedenkönig trat an, um die protestantische Christenheit in Deutschland zu retten und vor allem seinen Einflussbereich zu vergrößern. Tilly sollte ihn stoppen. Der übermächtig gewordene Wallenstein war inzwischen abgesetzt worden und Tilly übernahm einen Haufen, bei dem er die Krise bekam. Er habe
kein Armada gesehen, deren alle notwendige Requisite von größerstem bis zum geringsten auf einmal totaliter abgehen. Sind mal kein Artilleriepferde, kein einzig Offizierer, kein Stücke so zu gebrauchen, kein Pulver, Kugeln, Hacken und Schaufeln, kein Geld noch Proviant vorhanden.
Der Schwedenkönig entzog sich zunächst der Schlacht mit dem siegesverwöhnten Tilly, der wiederum wollte ihn zwingen. Tilly zog vor die prominenteste evangelische Stadt Deutschlands, das reiche Magdeburg an der Elbe. Gustav Adolf musste ihr helfen, wenn er sich zum Patron der Protestanten aufschwingen wollte. Die stolze Freie und Hansestadt behauptete sich wacker, musste aber ohne den Löwen aus Mitternacht kämpfen. Was tun? Ausharren oder kapitulieren?
Übrigens ist es eine Situation, die man oft hat, dass der Rat, die Patrizier, bereit sind eigentlich zu kapitulieren. Aber es war erstens der militärische Bevollmächtigte Gustav Adolfs in der Stadt, der dagegen wirkte. Und dann, sagen wir mal, die von den Predigern aufgewiegelten Massen, da war eine gewisse Ideologisierung und Fanatismus da. Die haben die rechtzeitige Kapitulation verhindert.
Tilly beschwor die Stadtoberen zu kapitulieren, denn er wusste, was passiert, wenn eine Stadt im Sturm genommen wird.
Das können Sie vom Altertum bis heute noch beobachten. Der Soldat, der gegen die Befestigung anstürmt, hat bis zu dem Augenblick, wo es ihm gelingt einzubrechen, einen einseitigen Nachteil. Er stürmt an gegen einen Gegner, der wunderbar gedeckt ist und der ein Scheibenschießen auf ihn veranstaltet. Er sieht seine Leute zu Hunderten, zu Tausenden fallen, getötet, verwundet werden und weiß, beim Gegner gibt es nur ganz geringe Verluste.
Hamburg, auf! Was?
Doch in diesem Fall gelingt der Sturmlauf. Am 20. Mai 1631 ganz früh greifen die ausgehungerten katholischen Truppen an und können die Mauern überwinden.
Dann sind die außer Rand und Band und bringen die Leute um, auch wenn sie versuchen, sich zu ergeben. Und oft genug wird dann auch bei der Zivilbevölkerung fürchterlich zugeschlagen. Das können Sie auch noch im 19. und im 20. Jahrhundert immer wieder sehen. Das heißt, da findet ein regelrechter Amoklauf statt, wo sie sogar die eigenen Offiziere, wenn die sich ihnen entgegenstellen, oft umbringen.
Eben die Rebellen kommen!
Die Soldaten dürfen nach damaligem Kriegsrecht 3 Tage lang plündern. Außerdem bricht an mehreren Stellen in Magdeburg Feuer aus. Warum? Das kann bis heute nicht eindeutig geklärt werden. Ein plötzlich aufkommender starker Wind facht das Feuer an. Aus Magdeburg wird ein Scheiterhaufen. Von ursprünglich etwa 35.000 Menschen sind nach dem Fall Magdeburgs nur noch 449 in der Stadt übrig geblieben. Magdeburgisieren wird zum Synonym für barbarische Zerstörung in der zweiten Hälfte des 30-jährigen Krieges. Tilly lässt das alles zu. Er sieht in allem das Wirken Gottes und der Jungfrau Maria.
Hier an deinem Altar, sieh, kniee ich, dein Krieger. Da ich dir weihen will, den Kranz geziert mit Edelsteinen, welchen einst Magdeburg mir zugab, als ich stand vor den Mauern.
Der alte Tilly War er ein Kriegsverbrecher?
Der Fall Magdeburg, der sein Andenken geschwärzt hat. Und hier muss man sagen, der Ruf eines Kriegsverbrechers, das hat er nicht verdient. Er hat konsequent Krieg geführt, aber er hat eigentlich versucht, ihn nach den Regeln zu führen.
Tilly wollte den Krieg gewinnen. Die Zerstörung Magdeburgs ergab da keinerlei Sinn, berichtet Historiker Markus Junkelmann.
Er wollte ja diese Stadt intakt übernehmen und nicht als schwelende Ruine. Die meisten sind im Rauch erstickt, als sie sich in den Kellern versteckten. Und dadurch ist dieses größte Massaker an der Zivilbevölkerung im Dreißigjährigen Krieg entstanden.
Der Schwedenkönig hatte als Schutzpatron versagt. Um davon abzulenken, fielen die evangelischen Polemiken umso heftiger aus, verbreitet durch Flugblätter. Das Symbol Magdeburgs war die Jungfrau. In der Propaganda war sie nun geschändet worden von einem katholischen Greis, dem über 70-jährigen Tilly. In Wirklichkeit war Tilly Asket und hat wahrscheinlich nie eine Frau berührt.
Die Polemik ging sehr weit, wie der alte Tilly die Magdeburger Jungfrau vergewaltigt. Und man muss es immer zusammensehen mit dem wenig später nachfolgenden militärischen Umschwung, wo es Gustav Adolf gelingt, Tilly die entscheidende Niederlage von Breitenfeld beizubringen. Das gehört immer zusammen.
4 Monate später haut der Schwedenkönig seinen Feind Tilly in Breitenfeld zusammen bei Leipzig. Die größte Schlacht des Dreißigjährigen Krieges. Tilly wird verletzt und gerät endgültig in die Defensive. Die Schweden ziehen Richtung Süden. In Rhein am Lech wird Tilly bei einem Scharmützel verwundet. Eine kleine Kanonenkugel trifft seinen rechten Oberschenkel.
Die Knochen waren durch den schrecklichen Schuss zerschmettert und hatten, weil sie mit ihren Spitzen im verwundeten Fleisch hängen blieben, ungeheure Schmerzen zur Folge, welche er jedoch ohne Klage und wie es sich für den großen Tilly geziemte, mit unveränderter Miene ertragen hat.
Nach 2 Wochen starb Tilly mit 73 Jahren in Ingolstadt. Der Krieg ging weiter. Zunächst wurde in der Not Kriegsunternehmer Wallenstein als Nachfolger Tillys reaktiviert. In Nützen traf er auf den Schwedenkönig. Der verlor dabei sein Leben, noch im selben Jahr wie Tilly. Der unberechenbare Wallenstein wurde 14 Monate später in Eger ermordet, im Auftrag seines Kaisers. In Deutschland tobte nun ein europäischer Krieg.
Der Dreißigjährige Krieg wurde Deutschland zu einem Schlachtfeld für alle.
Als die Katholiken wieder die Oberhand bekamen, mischten sich ausgerechnet die katholischen Franzosen ein, um die Macht des katholischen Kaisers einzudämmen. Am Ende waren alle ausgeblutet und brauchten trotzdem lange für den Westfälischen Frieden von Münster und Osnabrück.
Ein Hauptgrund am Schluss, warum der Krieg sich noch jahrelang hinzog, war, dass vor allem die Schweden nicht wussten, wie sie ihre Soldaten loswerden, ohne dass die meutern oder Krieg auf eigene Faust führen. Da mussten die deutschen Staaten alle zusammenlegen, um die schwedische Armee auszuzahlen, damit die tatsächlich sich auflöste, ohne Riesenrambazamba zu machen.
Und Tilly, der wurde in Altötting bestattet. Im katholischen Bayern galt er als vorbildlicher Katholik, der in seinem überschwänglichen Marienkult wahrscheinlich sogar ein Keuschheitsgelübde ablegte, sagt Tillys Biograf Bernd Rill.
Deswegen galt er als der heilige Jüngling, der, wie das Ideal damals war, sein Leben für den Glauben gegeben hat.
Denkmale gibt es auch, vor allem im Freistaat.
Der erfolgreichste Feldherr, den die Bayern jemals hatten, obwohl er natürlich alles andere als ein Bayer war, nämlich ein Wallone. Da er aber der erfolgreichste war, musste er in München in der Feldherrnhalle stehen.
Und in Altötting wurde fast 400 Jahre lang jeden Morgen um 7 eine Messe für Tilly gelesen, bis 2009. Da schaffte der Passauer Bischof die Messe für Tilly sang- und klanglos ab. Das Geld sei längst aufgebraucht.
Oh, so gedenk auch des Feldherrn Tilly.
Immerhin hatten sich die Schlusszeilen von Tillys eigenem Gebet an die Altöttinger Mutter Gottes erfüllt. Der katholische Feldherr starb auf bayerischem Boden.
Gib, wenn für mich einst kommt die schwarze Stunde des Scheidens, dass auf bayerischer Erde die letzte Sonne mir leuchte.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an Johann Graf von Tilly, der am 30. April 1632 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.